Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Die Themen: Sanierungspläne. Österreichs Fluggesellschaft AUA soll privatisiert werden. Erfolgsmeldung: Schweizer Diplomaten haben laut dem EDA in Libyen Fortschritte erzielt. Ungebetene Gäste, giftige Quallen suchen nun auch Italiens Strände heim. Später dann Kolumbiens Präsident Uribe im Zwielicht. Er hat über die Befreiungsaktion für Ingrid Betancourt nicht die Wahrheit gesagt. Großbritanniens Premier Brown in Nöten. Sein Aufenthalt in der Downing Street Nummer 10 könnte bald zu Ende gehen. Strengere Regeln für Ratingagenturen. Zahlreiche Vorschläge liegen auf dem Tisch. Fragt sich nur, welche die richtigen sind. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Hans Ineichen und mit den Nachrichten Thomas Akola.
Die österreichische Fluggesellschaft AUA steckt seit Monaten in Schwierigkeiten. Nun soll sie privatisiert werden. Das hat die Regierung in Wien grundsätzlich entschieden. Allerdings soll eine Sperrminorität der AUA in österreichischen Händen bleiben. Rainer Bohrer.
Die österreichische Koalition hat einen halbherzigen Privatisierungsvorentscheid gefällt. 25% plus eine Aktie der AUA müssen in österreichischem Besitz bleiben. Dies, um die Firmenzentrale in Wien, das Streckennetz und die Arbeitsplätze zu schützen. Die Austrian Airlines steckt in der schwersten Krise ihrer Geschichte. Im ersten Halbjahr flog sie einen Verlust von 47 Millionen Euro ein. Der Schuldenberg ist 900 Millionen Euro hoch. Bis Ende September muss die AUA einen strategischen Partner haben, warnte Konzernchef Alfred Oetsch letzte Woche. Die Mitgliedschaft in der Star Alliance von Lufthansa reicht nicht aus. Die AUA versuchte, von Wien aus vor allem Osteuropa abzudecken. Immer höhere Treibstoffpreise, sinkende Kundenzahlen und eine tiefe Produktivität machten ihr aber einen Strich durch die Rechnung. AUA fliegt mit mehr Flugzeugen und Personal deutlich weniger Passagiere als die Swiss. Die deutsche Lufthansa gilt als die wahrscheinlichste Käuferin. Ob sie angesichts der nationalen Sperrminorität zuschlägt, ist allerdings offen.
Der deutsche Medienkonzern Bertelsmann steigt ganz aus dem Geschäft mit der Musik aus. Er verkauft seine hälftige Beteiligung an der Plattenfirma Sony BMG an den Partner, den japanischen Elektronikkonzern Sony. Bertelsmann und Sony hatten die Plattenfirma erst im Jahre 2004 gegründet. Bertelsmann verkauft, weil sich die Musikindustrie stark wandelt. Statt über CDs wird Musik immer mehr direkt über das Internet verkauft. Dieses Geschäft passe besser zu den Aktivitäten von Sony. Was die diplomatische Krise zwischen der Schweiz und Libyen angeht, gibt es Fortschritte. Zu diesem Schluss kommt das EDA, das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten, nach einer zweiten Reise einer Schweizer Diplomatendelegation nach Tripolis. Inzwischen habe die offizielle libysche Seite die technischen Modalitäten definiert und ihre Forderungen formuliert, die zu einer Beendigung der Krise führen könnten, sagte EDA-Sprecher Jean-Philippe Chanra.
Die wichtigsten Erwartungen der libyschen Seite betreffen einerseits eine Form der Entschuldigung unseres Landes für die Festnahme von Herrn Gaddafi in Genf am 15. Juli, andererseits die Modalitäten eines Endes des Strafverfahrens, das in Genf eingeleitet wurde.
Ob und wann die Schweizer Delegation wieder nach Libyen reist, konnte der EDA-Sprecher nicht sagen. Möglich sei aber, dass bei weiteren positiven Schritten Richtung Entspannung der Krise ein Bundesratsmitglied nach Tripolis reise. In der Schweiz gibt es kaum Generationenkonflikte. Zu diesem Schluss kommt eine Studie des Schweizerischen Nationalfonds. Vor allem bei der Pflege von Betagten und bei der Betreuung von Kindern funktioniere die Solidarität der Generationen gut. Zudem führe die Überalterung der Gesellschaft nicht zwangsläufig zu einer stärkeren Belastung der Jungen, so die Studie. Da ältere Menschen mehr medizinische Hilfe benötigten, sorgten sie so auch für Arbeit und Lohn für Junge. Die Schweizerische Post spielt eine wichtige Rolle beim Zahlungsverkehr und bei der Versorgung der Bevölkerung mit Bargeld. Das zeigt eine Studie des Instituts für Schweizerisches Bankwesen an der Universität Zürich. Die Post sei mit einem Marktanteil von 50% führend im Zahlungsverkehr. Dies hänge damit zusammen, dass die Schweiz ein ausgesprochenes Bargeldland sei, heißt es weiter. Trotzdem würden künftig traditionelle Zahlungen bei der Post an Bedeutung verlieren und durch elektronische ersetzt. Die CVP verlangt Verbesserungen beim Aktienrecht, so zum Beispiel bei den Entschädigungen für die Topkader. Die CVP schlägt vor, dass künftig an der Generalversammlung von börsenkotierten Gesellschaften ein Entschädigungsbericht unterbreitet und darüber abgestimmt wird. Die CVP fordert außerdem mehr Transparenz darüber, wer welche Aktienpakete besitzt. Schließlich verlangt die Partei weniger Bürokratie. Ihre Ideen versteht die CVP als indirekten Gegenvorschlag zur sogenannten Abzockerinitiative. Der Rückversicherungskonzern Swiss Re hat angesichts der Finanzmarktkrise im zweiten Quartal dieses Jahres über 360 Millionen Franken abgeschrieben. Wie das Unternehmen weiter mitteilt, ging der Gewinn vom April bis Juni um gut die Hälfte zurück, auf knapp 570 Millionen Franken. Trotz weniger Gewinn will der weltgrößte Rückversicherer weiter wachsen und das Lebensversicherungsgeschäft der britischen Barclays Bank für 1,5 Milliarden Franken kaufen. Der Thurgauer Bauzulieferer Arbonia Foster hat im ersten Halbjahr einen Gewinn von gut 19 Millionen Franken gemacht. Das sind 7 Millionen weniger als in der Vorjahresperiode. Die AIDS-Hilfe Schweiz muss rund 1,8 Millionen Franken Mehrwertsteuern nachzahlen. Dies hat das Bundesgericht entschieden und somit die Beschwerde des Vereins abgewiesen. Die Nachzahlung gilt für die letzten 10 Jahre. Der Berner Klimaphysiker Hubertus Fischer erhält vom Europäischen Forschungsrat einen Förderpreis von 3,4 Millionen Franken. Mit dem Geld wird Fischers Projekt zur Erforschung globaler Klimaschwankungen ausgezeichnet. Dem Berner Forscher sei es dank einer Neuerung gelungen, gleichzeitig die Temperatur von verschiedenen Regionen der Erde aus einem einzigen Eisbohrkern ablesen zu können, heißt es. Nach Frankreich und Spanien droht nun auch Italien eine Qualleninvasion an den Stränden. Laut Angaben des Umweltministeriums in Rom wurden vor den Küsten des Landes Millionen der giftigen Nesseltiere gesichtet. Anders als in anderen Ländern gäbe es in Italien aber keine Pläne, gegen die Quallen vorzugehen, berichtet die Zeitung Corriere della Sera. An der französischen Côte d'Azur beispielsweise werden Netze gegen die Quallen gespannt, während vor den spanischen Baleareninseln Fischkutter die Tiere einfangen sollen. Quallen vermehren sich im Mittelmeer deshalb so stark, weil ihre natürlichen Feinde, die Thunfische und die Schildkröten, zu stark befischt werden. Und die Quallen profitieren auch davon, dass das Wasser wärmer wird und mehr verschmutzt ist. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.191 Punkten, das ist ein Plus von 1,6%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.498 Punkten, das ist ein Plus von 1,9%. Der Euro wird zu 1.6321 gehandelt, der Dollar zu 1.0555. Zum Wetter. Die Prognosen bis morgen Mittwochabend. Im Norden scheint oft die Sonne, besonders am Vormittag und um die Mittagszeit ziehen einige dichtere Schleierwolken vorüber. Im Süden ist es am Morgen bewölkt und vereinzelt fällt etwas Nieselregen. Tagsüber gibt es ein Gemisch aus Sonne und Quellwolken. In den Bergen sind auch lokale Schauer möglich. Die Temperatur, es wird beidseits der Alpen zwischen 27 und 31 Grad heiß. Am Donnerstag scheint noch zeitweise die Sonne bei schwülwarmen 28 Grad. Am Nachmittag und Abend kommen aus Westen Schauer und teils kräftige Gewitter auf.
Sie hören Echo der Zeit von Schweizer Radio Deres. Die weiteren Themen. Von langer Hand spontan geplant. Wie bitte? Neue Fakten über die Befreiung von Ingrid Betancourt stellen den kolumbianischen Präsidenten in ein schiefes Licht. Gordon Brown steht am Abgrund, gut möglich aber, dass der britische Premier bald einen Schritt weiter ist. Schlechte Noten für die Notengeber. Ratingagenturen haben die Kreditkrise verschärft, nun sollen sie an die kürzere Leine. Unkenrufe im Blätterwald. Zeitungen sind kein Auslaufmodell, im Gegenteil. Jiddisch lernen, warum denn nicht, auch wenn es Chuzpe braucht und Muscle. Aber warum ausgerechnet in Litauen? Und dann die Fahrt zu den Teufelsinseln, wo sich Ohrenrobben tummeln, der weiße Hai und unser USA-Korrespondent. Die Reportage aus der Sommerserie im Echo der Zeit. Gestern Nacht hat der kolumbianische Fernsehsender RCN brisantes Material über die Befreiungsaktion von Ingrid Betancourt und anderer Geiseln in der Gewalt der FARC-Guerilla ausgestrahlt. Videomaterial der Armee, das zeigt, dass bei der unblutigen Militäraktion vorsätzlich und nicht etwa irrtümlich, wie es bisher hieß, ein Symbol des Roten Kreuzes verwendet wurde. Mit anderen Worten, Kolumbiens Präsident Alvaro Uribe wurde der Lüge überführt. Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann.
Die 60 Minuten Videomaterial, aufgenommen von den Mitgliedern des Befreiungskommandos und dem regierungsfreundlichen Fernsehsender RCN zugespielt, haben viel Staub aufgewirbelt in Kolumbien. Im Vordergrund steht die Rotkreuzbinde, die eines der Mitglieder der Gruppe während der Befreiung von Ingrid Betancourt und anderer Geiseln getragen hatte. Kolumbiens Präsident Alvaro Uribe hatte nach der Aktion das Internationale Komitee vom Roten Kreuz um Entschuldigung gebeten. Das Emblem sei irrtümlich verwendet worden von einem Beteiligten, der die Nerven verloren habe. Nun steht Uribe als Lügner da. Der Missbrauch des Abzeichens, wie es IKK-Mitarbeiter bei Krisenmissionen tragen, ist vorsätzlich erfolgt. Das geht aus dem Filmmaterial hervor. Es zeigt, wie der fragliche Offizier bereits vor Beginn der Aktion das IKK-Symbol auf der Brust und auf dem Rücken trug. Clara Elvira Ospina, die Nachrichtenchefin von RCN, bestätigt dies ausdrücklich.
El señor se puso los petos, sí, y si eso considera el comienzo, y se los puso antes de subirse al helicóptero.
Das Videomaterial zeige den betreffenden Offizier mit dem Rotkreuz-Emblem lange bevor die zwei Helikopter zur Befreiungsaktion gestartet seien. Damit ist klar, dass die Armee bewusst und vorsätzlich ein IKK-Symbol einsetzte, obschon dies völkerrechtlich streng verboten ist. Clara Elvira Ospina.
Hacía parte de la operación, digamos, el peto no lo tenía guardado en un bolsillo y se lo puso cuando vio los guerrilleros. No.
Die bewusste missbräuchliche Verwendung des Symbols sei eindeutig Bestandteil der Befreiungsaktion gewesen. Das Videomaterial widerlege die These von Präsident Uribe, ein nervöser Offizier habe es in einer Bedrohungslage aus der Tasche gezogen und benutzt. Eine Stellungnahme des Präsidenten dazu gab es zunächst nicht. In einem Kommuniqué heißt es lediglich, es sei gravierend, dass die Armee nicht gleich mit der ganzen Wahrheit herausgerückt sei und dass sie vertrauliches Filmmaterial einem Fernsehsender zuspiele.
Es grave que en las primeras investigaciones sobre la operación no haya salido a relucir toda la verdad. Bogotá, 5 de agosto de 2008.
Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz selbst hat offenbar kein Interesse an einer wachsenden Auseinandersetzung mit der Regierung Kolumbiens. Präsident Uribe habe sich für die missbräuchliche Verwendung des Symbols bereits entschuldigt, sagte IKK-Sprecher Carlos Ríos.
El tema se abordó, es claro y reconocido por el gobierno nacional que hubo un uso indebido del emblema.
Was zähle sei, dass die Regierung Kolumbiens den Missbrauch anerkenne. Mit den Enthüllungen legt sich ein Schatten auf den Glanz der Aktion, bei der am 2. Juli Ingrid Betancourt und 14 weitere Geiseln aus der Gewalt der linken FARC-Guerilla befreit wurden. Offenbar heiligt für den rechtskonservativen Alvaro Uribe der Zweck die Mittel, wenn es um den Kampf gegen die Guerilla geht. Anfang März hatte Kolumbiens Armee die Nummer 2 der FARC getötet, bei einer Aktion auf dem Territorium des Nachbarlandes Ecuador.
Der Bericht von Ulrich Achermann. Gordon Brown macht derzeit Ferien in einem britischen Seebad. Und nicht nur dort lässt das Wetter zu wünschen übrig. Auch politisch sucht ein Tief nach dem anderen den glücklosen Premierminister heim. Seit Neuestem muss er sogar um sein politisches Überleben bangen. Seine engsten Kabinettskollegen proben den Umsturz. Martin Aliot über einen Zwist, der nur zum Teil etwas mit Personen zu tun hat.
Die Enttäuschung über Gordon Brown, von dem so viele sich so viel versprochen hatten, ist in den letzten 10 Tagen in Spott und noch schlimmer Mitleid umgeschlagen. Jedenfalls von Seiten der britischen Wähler, die in zahlreichen Umfragen aus ihren Herzen keine Mördergrube machen. Im Kabinett dagegen proben ihrer Majestät Minister den Aufstand. Letzte Woche schlug Außenminister David Miliband das Rad wie ein Pfau. Er läutete das erwünschte Ende der Ära Brown nicht offen ein. Nein, das wäre stillos, aber der 43-jährige Bücherwurm bot sich und seinen jugendlichen Charme der Partei als Retter an. Die Labour-Partei und die Regierung brauchten einen radikalen Neubeginn, flötete er und vermied es tunlichst, seinen schottischen Chef auch nur zu erwähnen. Und als eine Radiohörerin ihn anflehte, das Land doch bitte von diesem schrecklichen Brown zu befreien, kicherte er nur wie ein Backfisch. Das Fanal für das Komplott, Brown zum Rücktritt zu bewegen, um nur ja nicht unter ihm in die nächste Wahl ziehen zu müssen, war die Nachwahl in Glasgow vor knapp 2 Wochen. Labour verlor einen grundsoliden Sitz an die schottischen Nationalisten. Seither wird das Unmögliche denkbar. Gleichzeitig mit Miliband schwärmen Tony Blairs einstige Minister sehnsüchtig von alten Zeiten, als der bürgerliche Süden Englands wider seine Instinkte Labour wählte. Und rein zufällig tauchte auch ein Rundschreiben von Blair selbst vom letzten Herbst auf, in dem jener sich darüber grämte, dass Brown sein politisches Vermächtnis verraten habe. Wenn es sich denn bei diesem Theater allein um eine Neuauflage der uralten, kleinlichen Fehde zwischen Blair und Brown handelte, könnte man sich getrost im Strandkorb zurücklehnen. Aber es ist mehr. Es geht um einen Richtungskampf, um die gemarterte Seele der Labour-Partei. Denn Miliband und andere Ziehkinder Blairs sehen sich als unerschrockene Bannerträger des dritten Weges, jener schon etwas abgewetzten Auffassung also, dass der staatliche Sektor durch privatwirtschaftliche Interventionen auf Trab gebracht werden müsse. Ihr Vertrauen in künstliche Märkte ist trotz kümmerlicher Resultate ungebrochen, nur so kann die politische Mitte wieder zurückgewonnen werden. Ganz anders die Gewerkschaften, auf die Brown im Gegensatz zu Blair wieder hören muss, denn sie bezahlen Labours Rechnungen. Sie drängen darauf, wenigstens die proletarischen Kernwähler bei der Stange zu halten und fordern Umverteilung ohne private Hilfe. Hinter der eitlen Posse verbirgt sich also eine altmodisch-ideologische Meinungsverschiedenheit und eine Selbsttäuschung. Denn beiden Lagern ist eines gemeinsam. Sie sind überzeugt, dass Labour nach 11 Jahren noch in der Lage sei, sich wie Münchhausen aus eigener Kraft aus dem Sumpf zu ziehen. Viel plausibler indessen scheint, dass Ross und Reiter untergehen, egal wie fotogen der Reiter auch sein möge.
Noten gibt es nicht nur in der Schule, auch die Finanzwelt kennt das. Verteilt werden sie dort von sogenannten Ratingagenturen, die auf diese Weise die Kreditwürdigkeit zum Beispiel von Aktien bewerten, von Unternehmen oder ganzen Staaten. Doch die Finanzkrise hat es klar gemacht, diese Ratingagenturen sind nicht unumstritten. Komplexe, strukturierte Finanzprodukte sollen sie zu lange, zu gut bewertet und damit die Krise noch verschärft haben. Inzwischen liegen Vorschläge auf dem Tisch, wie solche Fehleinschätzungen künftig vermieden werden könnten. Wirtschaftsredaktor Beat Soltermann.
Richard Hunter, Topmanager der Ratingagentur Fitch, gibt ohne Zögern zu:
There is no question that the number of AAA downgrades we have had has been not what we would expect and not what the market would expect.
Fitch und auch die Anleger hätten nie damit gerechnet, dass wegen der Finanzkrise derart viele Ratings für verbriefte Hypothekenpapiere nach unten korrigiert werden müssten.
We obviously have to do a better job as a rating agency.
Künftig müsse man ganz klar eine bessere Arbeit machen. Fitch sei deshalb über die Bücher gegangen und habe unter anderem das Bewertungssystem angepasst, erklärt Hunter. Topnoten für Ramschpapiere, das soll es künftig nicht mehr geben. Nicht nur Fitch, auch die Ratingagenturen Moody's und Standard & Poor's geloben Besserung. So wollen sie das Vertrauen der Finanzgemeinde zurückgewinnen, aber auch strengere Vorschriften abwenden. Vorschläge dafür gibt es derzeit viele. Die US-Börsenaufsicht SEC und die Europäische Kommission fordern vor allem 2 Dinge: mehr Transparenz und weniger Interessenskonflikte. Künftig soll verboten werden, dass Finanzinstitute ihre Wertpapiere von mehreren Agenturen bewerten lassen, um dann nur das beste Rating zu veröffentlichen. Ratingagenturen dürfen Banken auch nicht mehr beraten, wie sie ihre Papiere strukturieren müssen, um ein Top-Rating zu erhalten. Dies war bis vor kurzem gängige Praxis, wie ein SEC-Bericht zeigt. Die Ratingagenturen wissen, dass sie die neuen Vorschriften nicht ganz verhindern können, zu groß ist der politische Druck. Sie versuchen deshalb, die Vorschläge wenigstens teilweise zu ihren Gunsten abzuändern, zum Beispiel bei gewissen Offenlegungspflichten. Da würden Informationen verlangt, sagt Richard Hunter, die auf diese Art kaum beizubringen seien. Auch Marco Curti, der Präsident des Schweizerischen Finanzanalystenverbands, ist mit den aktuellen Vorschlägen nicht zufrieden. Aber ihm gehen sie zu wenig weit. Er fordert mehr Koordination unter den Behörden.
Wenn bei einem Auftauchen eines Problems die Regulierungsbehörden eine Vielzahl von Mikroregulierungen neu aufstellen, dort was machen und dort was machen, dort Transparenz erhöhen, dann ist es nicht zwingend so, dass dann in der Endsumme das Resultat besser ist.
Curti plädiert zudem für einen völlig neuen Ansatz, der zugleich den größten Interessenskonflikt im aktuellen Geschäftsmodell der Ratingagenturen beseitigen würde.
Das ist eigentlich das Kernproblem, dass die Ratingagenturen von denjenigen bezahlt werden, die die Produkte machen und nicht von denjenigen, die die Produkte dann kaufen und auch die Risiken tragen, diese Finanzprodukte.
Würden die Anleger die Ratings nämlich selber bezahlen, hätten sie eine größere Gewissheit, dass es keine Gefälligkeitsratings für Finanzinstitute sind. Um die Kosten unter den Investoren gerecht zu verteilen, schlägt Curti eine Gebühr auf den Wertpapieren vor. Ein radikaler Ansatz, der das Geschäftsmodell der Ratingagenturen auf den Kopf stellen würde. Und ein Vorschlag, den die Behörden nicht aufgegriffen haben. Sie machen noch punktuelle Krisenintervention. Die Agenturen lehnen den Vorschlag ab. Zu kompliziert und zu wenig marktgerecht, heißt es bei Standard & Poor's. Es gebe dann einfach Interessenskonflikte mit Investoren, sagt Richard Hunter von Fitch.
So in that case you have a conflict of interest even when you're paid by the investor.
Eine radikale Änderung im Ratinggeschäft bleibt also vorerst Theorie. Jetzt wird zunächst lobbyiert und am Schluss gibt es wohl bloß kleinere Änderungen beim Ratinggeschäft. Ob das reicht, um das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen, wird erst die Zeit zeigen. Und ob die Ratings dann tatsächlich besser sind, wohl erst die nächste Finanzkrise.
Beat Soltermann im Echo der Zeit von Schweizer Radio Deris. Die weiteren Themen. Litauen besinnt sich seiner Vergangenheit und pflegt die jiddische Sprache. Unser USA-Korrespondent geht aufs Meer jenseits der Golden Gate Bridge, da wo Blauwale und Ohrenrobben sich Gute Nacht sagen. Doch zunächst in den Blätterwald. Auch wenn es falsch sein mag, die Zeitungen als publizistisches Auslaufmodell zu bezeichnen, so steht eines fest. In den meisten westlichen Ländern steckt die Presse schwer in der Krise, ganz besonders in den USA und in Frankreich. Leserzahlen und Inserateaufkommen sinken, stagnieren bestenfalls und eine Sparrunde jagt die andere. Das hat Folgen für die Qualität der Inhalte. Aber ein globales Phänomen ist das Zeitungssterben nicht. Weltweit betrachtet legen Zeitungen nämlich immer noch zu, besonders Asien, Lateinamerika oder Osteuropa erleben gar einen regelrechten Zeitungsboom. Fredrik Steiger.
532 Millionen Mal am Tag wird irgendwo in der Welt eine Zeitung verkauft. 1,7 Milliarden Menschen rund um den Globus lesen Zeitungen. Doch in hochentwickelten Ländern sind es immer weniger. Laut dem Weltverband der Zeitungsverleger WAN schrumpfte in den USA in den vergangenen 5 Jahren die Leserschaft um 8, in Japan um 3 und um gegen 10% in manchen westeuropäischen Ländern. Zurück gehen auch die Inserate-Einnahmen. Dennoch will WAN-Kommunikationschef Larry Kilman nicht von einer Zeitungskrise reden.
If you look at what's happening, there's a tendency now, a movement like in all industries, to move to digital.
Die Verlage in den reichen Ländern verkauften zwar wenige Zeitungen, aber sie gewinnen trotzdem Publikum, und zwar dank ihren Online-Ausgaben. Die Krux ist nur, ein Online-Konsument bringt weit weniger Einnahmen als ein Leser der gedruckten Ausgabe. Deshalb werden in den allermeisten Zeitungsredaktionen derzeit massiv gespart. Die Los Angeles Times etwa oder der San Francisco Chronicle sind nur noch Schatten ihres früheren Selbst. Der renommierte Boston Globe verzichtet weitgehend auf eine eigenständige Auslandberichterstattung und bei Le Monde oder Libération in Frankreich gab es gleich mehrere Entlassungsrunden. Dies sind nur einige Beispiele. Allerdings gibt es die Unkenrufe vom Untergang der Zeitungen seit Jahrzehnten. Bewahrheitet haben sie sich bisher nicht. Erst recht nicht, wenn man die Zeitungslandschaft global betrachtet. Es ist zwar für hiesige Verleger ein schwacher Trost, aber vielerorts in der Welt blüht das Zeitungsgewerbe. Nicht zuletzt in Asien, wie WAN-Sprecher Kilman betont.
In India, for example, increasing literacy has an impact, as does increasing...
In Indien und ebenso in China spiele die stark gestiegene Alphabetisierungsrate eine zentrale Rolle, aber auch der wachsende Wohlstand. Denn wer einen qualifizierten Beruf ausübt, will via Zeitungslektüre verstärkt an politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen teilhaben. Um gut ein Drittel hat binnen 5 Jahren der Zeitungskonsum in Indien zugelegt, um fast ein Viertel in China und Brasilien. In Osteuropa wiederum, so Larry Kilman, förderten die Demokratisierung und die wachsende Unabhängigkeit der Zeitungen die Lektüre.
There's also the democratic element. The independent newspaper plays a very important role in democracies in many of the countries.
Hinzu komme, dass Zeitungen in den meisten Ländern preisgünstig seien.
I don't think newspapers can be considered a luxury good anywhere. I mean, they're less than a.
Sie seien kein Luxusgut, sondern kosteten weniger als eine Tasse Kaffee. Und deshalb seien sie auch erschwinglich in Ländern, wo längst nicht alle Zugang zum Internet haben. Bloß 2 Regionen der Welt bleiben vom Zeitungsboom abgehängt. Der Nahe Osten, wo noch immer die Zensur wütet und die Zeitungen unattraktiv macht, und Afrika. Dort fehlt ein funktionierender Werbemarkt, weshalb viele Zeitungen noch immer mit bescheidensten Mitteln gemacht und trotzdem relativ teuer sind. Dennoch gilt, allen Klagen über das Zeitungssterben zum Trotz, in weiten Teilen der Welt ist der Nachholbedarf noch groß. Und es gibt zumindest dort viel Good News für die Zeitungsbranche.
Jiddisch lernen in Vilnius. Was beim ersten Mal hören seltsam tönt, ist gar nicht so erstaunlich, denn Vilnius, die Hauptstadt Litauens, galt noch um 1900 als Jerusalem des Nordens. Die Hälfte aller Einwohner war jüdisch, doch im Zuge des Holocaust wurden fast alle litauischen Juden umgebracht, die wenigen Überlebenden flohen. Trotzdem kann man seit 10 Jahren an der Universität von Vilnius wieder Jiddisch lernen. Tim Krohn von der ARD hat einen Kurs besucht.
Ich heiße Annika und komme von Deutschland. Ich war in Hamburg, wo ich bin Studentin.
Annika ist Studentin und kommt aus Hamburg, aber diesen Sommer verbringt sie hier, an der ältesten Universität des Baltikums. Annika lernt Jiddisch. Klingt ein bisschen wie Deutsch, ist es aber nicht, weiß Dovber Kerler, der Lehrer aus New York. Da gibt es viele fast identische Worte, die nur anders ausgesprochen werden. Die Sprachmelodie ist völlig anders, aber Deutsch und Jiddisch sind Geschwister. Nur, dass die eine Schwester die andere fast vollständig vernichtet hat. Gut, wir kennen vielleicht noch die Mischpoke zu Hause, die Mischugene, die Schickse nebenan, wir haben Chuzpe oder stecken tief im Schlamassel. Aber sehr viel mehr jiddische Worte haben sich im Deutschen kaum erhalten. Dabei ist der Wortschatz zu 70% der gleiche. Das Jiddisch hat sich schon im Mittelalter entwickelt, sich mit der Zeit immer mehr mit slawischen und hebräischen Begriffen vermengt. Es hat eine uralte Rechtschreibung und einen ureigenen Humor. Rund 50.000 jiddische Schriften haben den Holocaust in Vilnius heil überstanden. Nur Jiddisch als Muttersprache sprechen, das kann hier in Vilnius niemand mehr. Heute vor genau 10 Jahren hörte man zum ersten Mal wieder solche Klänge an Vilnius' stolzer Universität. Denn vor 10 Jahren lief hier zum allerersten Mal wieder eine Vorlesung auf Jiddisch. Don Hayes, ein jüdischer Arzt aus New York, der inzwischen in der Schweiz lebt und arbeitet, erinnert sich.
Vilnius war Vilna, das war die Hauptstadt der jiddisch sprechenden, jiddisch studierenden Welt zwischen den beiden Weltkriegen. Das ist natürlich nicht mehr der Fall, aber es ist sehr konsequent und gerecht, dass das wieder hier nach Vilnius kommt.
Zurück also nach Vilne, wie die Stadt im Jiddischen heißt, wohin auch sonst. Im 18. und 19. Jahrhundert lebten hier einmal so viele Rabbiner und Gelehrte, dass man vom Jerusalem des Nordens sprach. Um 1900 war jeder zweite Einwohner der Stadt ein Jude. Und so blieb es bis zum Sommer 41. Deutsche Truppen haben im Wald von Panerai, kurz vor der Stadt, Zehntausende erschossen. Andere kamen ins Konzentrationslager. Von 200.000 Juden in Litauen hat kaum jemand überlebt. Und die, die es schafften, haben das Land danach verlassen. Nach Israel zum Beispiel oder nach New York.
Ich glaube, wir gehen alle an unsere Wurzeln zurück. Meine Eltern selber in New York haben den Jiddisch verstanden, aber nie gesprochen. Ihre Eltern waren alle Jiddisch sprechender. Jetzt gehen wir zurück. Ich hoffe, dass mein Enkelkind, meine Enkeltochter, jetzt 11-jährig, in der Zukunft mal mit mir wird Jiddisch sprechen können.
Rund 3 Millionen Menschen beherrschen diese Sprache noch, eigentlich zu wenig, um sie wirklich am Leben zu erhalten. Aber Don Hayes bleibt ein Optimist. Seine Mitschüler kommen schließlich aus allen Ecken der Welt, aus Hongkong und London, aus Hamburg und Buenos Aires. Dovbert Kerler, sein Lehrer hier in Vilnius, will Hayes dabei helfen und schmunzelt ein wenig, als er den Journalisten Rapaport zitiert. »Ich beherrsche 10 Sprachen«, hat der einmal gesagt, »denn ich spreche sie alle in Jiddisch.«
»Ich hoffe, als mit Masel wird die Sprache verbleiben mit uns noch lange, lange Jahre.«
Der Jiddischlehrer in Vilnius im Beitrag von Tim Krohn. Jetzt ist es 18 Uhr und gleich 31 Minuten. An dieser Stelle statt des Dossiers die Reportage aus den USA. Unsere beiden Korrespondenten dort sind diese und nächste Woche on the road, unterwegs in dem Land, das im November einen neuen Präsidenten wählt. Der eine reist von der Ostküste in Richtung Westen, der andere von der Westküste in Richtung Osten. In der Mitte, in Kansas, werden sie sich Ende nächster Woche treffen. Peter Vögeli wählte gestern als Startpunkt Charleston in South Carolina. Heute nun Max Ackermann. Er macht das erste Stück on the road per Boot von der Westküste in Kalifornien zu den Farallonen-Inseln, ein Vogel- und Robbenparadies. Praktisch in Sichtweite der Großstadt San Francisco.
Der alte Fischerhafen von San Francisco ist heute vor allem Touristenattraktion. Hier vergnügen sich mehr Leute als irgendwo sonst in der Stadt an der Bay. Ein Souvenirshop reiht sich an den anderen. T-Shirts und Süßigkeiten werden verkauft. Vor Imbissbuden und Spielsalons zeigen Straßenmusikanten und Gaukler ihre Künste. Am schrillsten und billigsten geht es auf Pier 39 zu. Doch ausgerechnet diese lärmige Ansammlung von Kitsch und Kommerz haben sich ganz ungewohnte Gäste ausgesucht als Stammlokal. Seelöwen sonnen hier ihre Bäuche, jetzt nur einige Dutzend, weil die meisten südwärts geschwommen sind in die Brutgebiete. Im Januar und Februar aber sind es manchmal bis zu 1000 Tiere. Die Seelöwen von Pier 39 sind nur ein besonders augenfälliges Beispiel, wie eng verzahnt Natur und Zivilisation in Kalifornien sind. Rund um die Bucht von San Francisco leben 8 Millionen Menschen, und doch ist es nirgends weit in einsame Wüsten, dunkle Wälder an steile Klippen. Das wohl wildeste Stück Natur gehört sogar ganz offiziell zum Stadtgebiet von San Francisco. Es sind die Farallonen-Inseln, eine winzige Inselgruppe im Pazifik, 40 Kilometer vor der Küste. Gleich neben Pier 39 liegt die Fulmar vor Anker, das Forschungsboot des Nationalen Meeresschutzprogrammes. Eric Larsen ist der Steuermann. Die Fulmar sei ein vielseitiges Boot, wendig und doch robust. Ausgerüstet mit allen möglichen technischen Geräten, mit Labors und Tauchereinrichtungen, bietet die Fulmar Arbeitsplätze für bis zu 12 Meeresbiologinnen und Ozeanographen. Da diesmal auch Landratten mit von der Partie sind, erklärt hinten im Aufenthaltsraum Captain Dave Minor die Sicherheitsbestimmungen etwas ausführlicher als sonst.
We have life jackets and they are around the bench right here, around the dinette.
Selbst für den Fall, dass jemand über Bord gehen sollte, werden wir geschult.
If somebody falls over the side today, you need to yell man overboard as loud as you can.
Ganz abwegig ist das nicht. Die See hier ist oft stürmisch, die Strömung tückisch. Noch immer gehen in Sichtweite von San Francisco jedes Jahr im Schnitt 3 Schiffe unter und gesellen sich zu den Hunderten von Wracks auf dem Meeresboden hier. Heute ist zum Glück ein eher ruhiger Tag. Und doch schlägt der Wellengang auf den Magen. Schon bald verkriechen sich die ersten Passagiere ziemlich käsig in die Kajüte und verpassen die spektakulär schöne Passage unter der Golden Gate Brücke hindurch.
Oh my gosh! It's such a symbol when you're on a boat and you're leaving the Golden Gate Bridge. It's like you know you're heading out into a wild world.
Jenseits des Wahrzeichens von San Francisco beginnt eine ganz neue, wilde Welt. Hier, ist zunächst mal das Reich der Wasservögel.
Cormorants, I don't know what kind. I think they were double-crested though.
Die Pazifikküste nördlich von San Francisco ist ein ganz besonders artenreiches Biotop. Aber hier ist auch eine der meistbefahrenen Wasserstraßen der Welt. Riesige Containerfrachter laufen den Hafen von Oakland an, einen der großen Warenumschlagplätze an der amerikanischen Westküste. Und sie fahren dabei mitten durch ein Naturschutzgebiet.
The Gulf of the Farallones is a marine protected area. So we protect the ocean along 1,000 square miles.
Maria Brown ist die Leiterin des 1981 geschaffenen Gulf of the Farallones National Marine Sanctuary. Ein Schutzgebiet etwa so groß wie der Kanton Waadt. Das Wasser ist extrem nährstoffreich und deshalb Lebensraum für eine selten breite Palette von Fischen, Schalentieren und nicht weniger als 36 Meeressäugen. Hier darf zum Beispiel nicht nach Öl gebohrt werden. Abfallentsorgung ist verboten und die Wildhüter sorgen dafür, dass die Tiere möglichst ungestört bleiben. Ein absoluter Schutz aber, so Maria Brown, sei so nahe eines dicht besiedelten Gebietes unmöglich. Es könne bloß darum gehen, eine Art Balance zu finden zwischen Natur und Zivilisation.
I do believe that humans and wildlife can coexist. It's learning how we can coexist.
Plötzlich hüpft praktisch eine ganze Gruppe von Dalstümmeln keine 20 Meter vor unserem Boot vorbei. Es sind verspielte, delfinartige Tiere, die mit ihren Sprüngen und Schwimmkünsten die Touristen begeistern. Für die Fachleute an Bord ist allerdings eine Entdeckung wenig später noch wesentlich aufregender. Fünf nördliche Seebären schwimmen vorbei, eine seltene Art der Ohrenrobben. Oder besser, eine selten gewordene Art. Einst lebten Millionen dieser Tiere im Nordpazifik. Aber ihr dichtes Fell wurde ihnen fast zum Verhängnis. Pelzjäger brauchten in Kalifornien nur wenige Jahre, um die Ohrenrobben Mitte des vorletzten Jahrhunderts praktisch auszurotten.
Well, what's very exciting about that species is that in 1996 they started breeding on the Farallon Islands again after a...
Es dauerte weit über 100 Jahre bis 1996, wieder das erste Ohrenrobbenbaby hier in der Gegend geboren wurde, erzählt Mary Jane Schramm, die Öffentlichkeitsbeauftragte des Naturschutzgebietes. Und heute zähle man schon fast wieder 100 Junge pro Jahr auf den Farallon Islands. Diese Farallonen tauchen jetzt in der Ferne auf, ein kleiner Archipel von 10 Inseln. Die meisten bloß etwas größere Felsbrocken. Nur auf einer stehen drei Häuser und oben auf einem steilen Hügel ein Leuchtturm. Selbst heute, an einem vergleichsweise schönen und ruhigen Tag, wirken die schroffen Felswände abweisend, fast furchteinflößend. Denkt man sich den häufigen Nebel und die oft stürmische See hinzu, versteht man, warum die Indianer die Farallonen Teufelsinseln nannten und sich weigerten, sie je zu betreten. Robben und Vögel waren hier Jahrtausende lang ungestört.
It is the largest seabird colony in the contiguous United States, so there are more than a quarter of a million seabirds out there.
Mindestens eine Viertelmillion Vögel brüten hier jedes Jahr, sagt Mary Jane Schramm. Reiher, Lummen, Papageientaucher, im Ganzen 13 Arten. Abgesehen von Alaska seien die Farallonen das wichtigste Brutgebiet für Meeresvögel in den USA.
Pretty impressive. So aside from Alaska, we are really it.
Oder besser gesagt, die Farallonen sind es wieder, denn auch dieser gottverlassene Ort war nicht sicher vor der menschlichen Profitgier. Als in Kalifornien Gold gefunden wurde, explodierte die Bevölkerungszahl und die Nahrungsmittel wurden knapp. Da fuhren ebenso mutige wie rücksichtslose Männer auf die Farallonen, sammelten die Vogeleier ein und verkauften sie an die hungrigen Goldgräber. Ein gefährliches, aber lukratives Geschäft. Und ein extrem kurzsichtiges. Innerhalb weniger Jahre waren die Tiere vom Aussterben bedroht, das Vogelparadies und damit auch die Geschäftsgrundlage zerstört. Immerhin, danach setzte ein Umdenken ein. Bereits 1906 wurden die ersten Schutzbestimmungen erlassen und heute sind die Vorschriften rigoros. Höchstens 8 Personen dürfen gleichzeitig auf der Insel sein. Nur wer wirklich etwas Wichtiges zu tun hat, erhält eine Landeerlaubnis. Auch wir müssen gut 100 Meter vor der Insel ankern und dürfen die nistenden Vögel, die Stellrobben und die Seeelefanten nur durchs Fernglas beobachten. Ein Mitarbeiter des US Fish and Wildlife Service hat eine Aufenthaltsbewilligung. Ein Schlauchboot holt ihn ab, gesteuert von Ross Bradley. Der 32-jährige Meeresbiologe lebt 6 Monate im Jahr auf den Farallonen und betreibt hier ornithologische Feldforschung. Bradley ist ein stämmiger Typ mit wilder Haarmähne. Sein Gummimantel ist über und über mit Vogelkot bekleckert. Auf der Insel drüben trägt er Ohrenstöpsel wegen des Vogelgekreisches und einen Helm gegen die scharfen Schnabelhiebe. Nicht jedermanns Sache, doch Russ liebt dieses Leben. Jetzt sind vor allem Vogelforscher auf den Farallonen. Im Herbst kommen dann auch wieder die Hai-Experten, denn die Gewässer hier sind auch ein beliebter Aufenthaltsort für die weißen Haie. Bis zu 7 Meter lange Exemplare wurden hier schon gesichtet. Und doch sind selbst sie Winzlinge im Vergleich zum allergrößten Besucher hier draußen bei den Farallonen, dem Blauwal.
The blue whale is the largest animal ever to live on the planet, larger than even the biggest dinosaur.
Über 30 Meter lang kann ein Blauwal werden und 200 Tonnen schwer. Jeden Tag braucht er 4 Tonnen Nahrung, zumeist Krill, winzige Krebschen, die es hier im Überfluss gibt. Auch für Wale ist der Farallonengolf ein einziger riesiger Picknickkorb.
We're in the kitchen. The Gulf of the Farallons is one big lunchbox.
Heute allerdings lassen sich die Wale bitten, so angestrengt ich auch nach ihnen Ausschau halte. Ein bisschen enttäuscht bin ich schon. Doch dann, kurz bevor wir zur Rückreise starten. Nur wenige Meter von unserem Schiff entfernt taucht tatsächlich der braune, narbige Rücken eines Buckelwals auf. Viel ist nicht zu sehen. 3-4 Mal die berühmte Atemfontäne, dann taucht der Koloss wieder ab. Sekundenlang nur ist die Schwanzflosse sichtbar. Aber irgendwie fühle ich mich seltsam zufrieden danach. Die Reise ins Zentrum der USA hat gut begonnen. Schon vor der Küste des großen Landes.
Die Reportage von Max Ackermann von den Farallonen-Inseln. Morgen dann an dieser Stelle die 2. Etappe von Peter Vögeli auf seiner Reise von der Ostküste in Richtung Mitte der USA nach Kansas. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Verantwortlich für das Echo der Zeit war Roman Villinger, für die Nachrichten Barbara Neverschill, am Mikrofon war Hans Ineichen.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.